Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
In Deutschland einen Studienplatz für Medizin zu ergattern, ist gar nicht so leicht. Es gibt einfach zu wenig Plätze. Und das führt dann dazu, dass es zu wenig Ärztinnen und Ärzte gibt, vor allem auf dem Land. Deswegen fordert Gesundheitsminister Karl Lauterbach mehr Studienplätze. Warum es aber auch wichtig ist, die deutschen Medizinstudierenden im Ausland im Auge zu behalten, darum geht es heute bei Campus und Karriere. Und wir schauen, wie sozial durchmischt die Grundschulklassen in Berlin eigentlich sind. Das heute alles mit mir, Monika Kofall. Schön, dass Sie dabei sind. Die Hochschulen in Deutschland scheinen einen guten Job zu machen. Das zumindest ist das Ergebnis des Hochschulrankings des Zentrums für Hochschulentwicklung, das gestern veröffentlicht wurde. Demnach sind die meisten Studierenden zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation. Die Medizinstudenten zum Beispiel, die sind in diesem Jahr vor allem mit der Studienorganisation und mit der Ausstattung ihrer Fakultäten glücklich. Wo es allerdings hakt, ist, dass es zu wenig Plätze gibt und das schon seit Jahren, sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Er prophezeit, dass bald flächendeckend die Ärzte fehlen. Sein Vorschlag jetzt, die Länder sollen 5000 weitere Studienplätze für Humanmedizin schaffen. Würde es mehr Plätze geben, müssten vielleicht weniger Studierende ins Ausland gehen, um Medizinerin oder Mediziner zu werden. Das sind aktuell rund 7500 jährlich. Zu dem Ergebnis kommt der Forscher Gero Federkeil vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und meine erste Frage war, wohin die Studierenden gehen.
Ja, traditionell gehen viele aus Deutschland nach Österreich. Das ist etwa ein Drittel der 7500, die wir da eben gefunden haben. Die studieren in Österreich dann an den dortigen Medizinfakultäten die regulären Studiengänge für Medizin. Wir haben jetzt aber gesehen, dass der überwiegende Teil dann in speziellen Studiengängen für internationale Studierende studieren, die ins Ost- und Südosteuropa eben eingerichtet worden sind. Und das hat dann allerdings die Konsequenz, dass dort im Unterschied zu Österreich dann zum Teil sehr hohe Studiengebühren fällig werden.
Weiß man denn, wie viele von den 7500 Studierenden dann als fertige Medizinerinnen oder Mediziner zurück nach Deutschland kommen?
Ja, das ist eines der großen Probleme. Man weiß es nicht. Und mein Eindruck ist, dass die Politik sich auch nicht sehr für diese Studierenden interessiert. Also es gibt keine großen Angaben, wie viele von denen zurückkommen, wie viele in ihrem Studienland bleiben oder vielleicht gleich dann von Ungarn nach Norwegen gehen, weil dort die Arbeitsbedingungen besser sind. Und da liegen leider keine Zahlen und Daten vor. Wir haben im letzten Jahr versucht, das zu recherchieren bei den Landesbehörden, die für die Zulassung der Approbationen zuständig sind. Aber auch die hatten da überwiegend keine Informationen darüber, wie viele Approbationen sie an Deutsche vergeben haben, die im Ausland studiert haben.
Wofür wären denn diese Daten wichtig?
Ja, die Daten wären wichtig, um zu wissen, was muss getan werden, damit diese jungen Menschen dann, die als Ärztin oder Arzt ausgebildet sind, nach Deutschland zurückkommen können. Was man tun kann, um Anreize zu schaffen. Und dazu braucht man eben die Daten, um überhaupt zu wissen, was machen sie nach ihrem Abschluss.
Was müsste denn im Voraus passieren, damit die vielleicht gar nicht erst dahin gehen?
Ja, der wesentliche Grund, weshalb Deutsche im Ausland Medizin studieren, ist natürlich, dass sie in Deutschland keinen Studienplatz bekommen haben. Um das zu vermeiden, müsste einfach die Zahl der Studienplätze erhöht werden, wenn man mehr Ärzte und Ärztinnen ausbilden möchte.
Ja, Karl Lauterbach schlägt jetzt ja vor, 5000 weitere Studienplätze. Ist das realistisch, überhaupt umsetzbar?
Das ist eine ordentliche Anstrengung. In den letzten paar Jahren sind ja schon einige neue Medizinfakultäten in Deutschland entstanden. Oldenburg, Bielefeld, jetzt auch in der Lausitz. Aber das ist eine Anstrengung für die Länder, diese Studienplätze einzurichten. Die Medizinstudienplätze gehören zu den teuersten Studienplätzen, wenn man das beispielsweise mit Geisteswissenschaften oder anderen Fächern vergleicht. Auf der anderen Seite wissen wir ja, dass viele von oder eine Reihe von derjenigen, die Medizin studiert haben, dann sich letztlich nicht dafür entscheiden, dann auch als Arzt oder Ärztin zu arbeiten, sondern andere Sachen machen. Das ist das Zweite. Und jetzt in jüngster Zeit ist das ja auch durch die Medien gegangen, dass immer mehr Ärzte und Ärztinnen nur Teilzeit arbeiten. Und da gehen natürlich dann auch quasi Potenzial und Reservoir und Arbeitsstunden dann natürlich auch verloren, die zur Verfügung stehen könnten, wenn wenn die alle Vollzeit arbeiten würden. Also sind sie also erstmal der Eingang ins Studium, dann der Ausgang ins Studium und dann natürlich auch die Arbeitssituation, Arbeitsbedingungen, die da Faktoren sind.
Ein weiterer Punkt ist ja auch, dass viele Ärztinnen und Ärzte, die zwar hier in Deutschland studiert haben, auch ins Ausland gehen. Wäre da nicht auch noch die Möglichkeit, Fachkräfte wieder zurückzubekommen?
Das ist sicherlich einer der weiteren Wege, um Ärzte und Ärzte wieder zurückzubekommen. Aber das ist natürlich, ein dickes Brett. Man müsste halt einfach die Arbeitsbedingungen, insbesondere in den Kliniken für junge Ärzte, unmittelbar nach dem Abschluss deutlich verbessern. Wenn man dann in andere Länder sieht, sind die Einkommen dort größer und B, sind die Arbeitsbedingungen besser. Also es gibt mehr Personal, sodass die Arbeit in den Kliniken dann auch offenbar auch weniger stressig ist als in Deutschland.
Tausende Medizinstudierende gehen jährlich ins Ausland. Bisher fehlen Daten dazu, ob sie nach dem Studium wieder zurückkommen. Ärztinnen und Ärzte, die fehlen nicht nur in Deutschland, auch Südkorea hat ein Problem mit dem Fachkräftemangel in Praxen und Krankenhäusern. Die südkoreanische Regierung schlägt vor, die Zahl der Studienplätze zu erhöhen, also genauso wie hierzulande Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Doch das kommt bei den Ärztinnen und Ärzten in Südkorea gar nicht gut an. Sie sagen, mehr Studienplätze zu schaffen ändert nichts daran, dass gerade junges Fachpersonal strukturell benachteiligt wird. Seit Wochen schon legen immer mehr Medizinerinnen und Mediziner ihre Arbeit nieder, um gegen die Pläne der Regierung zu protestieren. Ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht. Was eine Klinik in einer kleineren Stadt von dem Streit hält, hat sich Katrin Erdmann angeschaut.
Seit 20. Februar sind rund 12.000 Ärzte in Ausbildung in Südkorea im Ausstand, um so gegen mehr Studienplätze zu protestieren. Und viele ältere Kolleginnen und Kollegen zeigen sich solidarisch, nehmen jetzt wöchentlich einen Tag frei. Statt mehr Studienplätze fordern sie eine echte Gesundheitsreform, die zum Beispiel Gehaltsunterschiede zwischen einzelnen Fachärzten aufhebt. Eine Diskussion, die sich vor allem um die großen Kliniken in der Hauptstadt Seoul dreht. Kleinere Häuser wie das Medical Center in Incheon, westlich von Seoul, haben ganz andere Probleme. Da die Ärzte die ländlichen Gebiete meiden und in die Großstädte oder die Hauptstadtregion strömen, um dort zu praktizieren, ist das zu einem dringenden und kritischen Problem geworden, das umgehend angegangen werden muss, sagt Klinikpräsident Che Song-yong. Er schildert ein Beispiel, wie bei ihm und sicher auch in anderen Regionen die Realität aussieht. Wir hatten hier schon die Situation, dass ein Raum in der Dialyseeinheit für künstliche Nieren fast 2 Jahre lang geschlossen war, weil wir keinen einzigen Arzt finden konnten. Aber das ist ein landesweites Phänomen. Selbst für die kardiologische Abteilung konnten wir kein Personal finden. Die Professoren der örtlichen Universitätskliniken kommen deshalb nur an 2 Tagen in der Woche hierher, um sich um die ambulanten Patienten zu kümmern. Che findet, dass zunächst die Ausbildungszahlen erhöht werden müssen, sieht aber zugleich die ungleiche Verteilung auf die einzelnen Fachbereiche und die hohe Arbeitsbelastung als Problem. Das Nachsehen dieses bizarren Streits, in der bisher keine Seite wirklich nachgeben will, haben die Patientinnen und Patienten. Die haben auch wenig Verständnis für die Proteste der Ärzte, so wie dieser 66-Jährige. Unsere Gesellschaft wird immer älter und deshalb werden in Zukunft immer mehr Menschen in die Krankenhäuser kommen. Aber im Vergleich zu anderen fortgeschrittenen Nationen gibt es einen Mangel an Ärzten. Sagt er einem Reuters-Reporter. Da spricht er etwas Wahres an. In Südkorea kommen im Durchschnitt auf 1.000 Menschen nur 2,6 Ärzte, wie Zahlen der OECD zeigen. Zum Vergleich, in Deutschland sind es 4,5 Ärzte, in Schweden 5,4. Dabei gehört das kleine Land auf der koreanischen Halbinsel zu den mit am schnellsten alternden Bevölkerungen und hat die geringste Geburtenrate. Kim Taek-woo leitet das Notfallkomitee des koreanischen Ärzteverbandes. Er schlägt bisher keine versöhnlichen oder diplomatischen Töne an. Im Gegenteil, die Ärzte fordern bisher eine komplette Rücknahme der Regierungspläne. Vorher wollen sie nicht verhandeln. Kliniken wie der in Incheon wirft Taek-woo vor, sie würden wegen des Streiks und des Personalmangels für einige Tätigkeiten auf nicht ausgebildete Mitarbeiter zurückgreifen. Doch letztlich breche den Häusern ihr Rückgrat. Die Ärzte in Ausbildung weg. Einige seien von Schließung oder Konkurs bedroht. Die aktuelle Regierung unter dem konservativen Präsidenten Yoon Suk-yeol hat bisher auch kein Einlenken gezeigt und bekommt nun sogar prominente Unterstützung. Vom Oppositionsführer Lee, dessen demokratische Partei bei den Parlamentswahlen im April deutlich gewonnen hatte. Der signalisierte Anfang der Woche Kooperationsbereitschaft. Aber das kann sich auch schnell ändern.
Kinder aus weniger privilegierten Familien, die profitieren davon, wenn sie in eine sozial durchmischte Klasse gehen. Eine Klasse also, in der sie auch auf Kinder treffen, die aus bildungsnahen oder reicheren Familien kommen. Das haben Studien in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt. In der Praxis scheint es aber gar nicht so leicht zu sein, all diese Kinder zusammenzubringen. Selbst dann nicht, wenn es festgelegte Einzugsgebiete für staatliche Grundschulen gibt, was in vielen Bundesländern der Fall ist. Wie zum Beispiel in Berlin. Dort werden Kinder automatisch einer Schule zugewiesen, in deren Nähe sie leben. Warum das in Berlin nicht klappt, damit hat sich Robert Fief von der Humboldt-Universität zu Berlin befasst. Der Sozialwissenschaftler ist in seiner Doktorarbeit zu dem Ergebnis gekommen, dass die Stadtteile in Berlin zwar immer durchmischter werden, die Grundschulklassen aber nicht. Wie das zusammenpasst, das habe ich ihn vor der Sendung gefragt.
Also erstmal ist es so, dass Schulen, Berliner Grundschulen, obwohl sie diesen Einzugsgebieten folgen sollten, auch schon früher immer viel, viel segregierter waren als die zugehörigen Stadtviertel und die zugehörigen Einzugsgebiete. Während das sozusagen bei den nicht-deutschen SchülerInnen ungefähr dem Trend folgt, aber auf einem viel, viel höheren Niveau, ist es jetzt so, dass Eltern auf sozioökonomischer Ebene viel, viel wählerischer geworden sind und viel häufiger Schulwahl durchdrücken, obwohl es ihnen, außer jetzt im Privatschulsektor, eigentlich erstmal so formal nicht erlaubt ist und sie dafür viele Umgehungen durchlaufen müssen.
Wie häufig kommt das denn vor, dass solche Schulen dann umgangen werden und vor allem, wie macht man das?
Ja, wie häufig das vorkommt, das gibt es jetzt keine gesicherte Statistik drüber. Auch ich arbeite jetzt ganz viel mit großen Aggregatdaten, wo ich mir angucken kann, in welchen Gebieten das von Berlin sozusagen viel, viel stärker passiert. Und es sind vor allem die Gentrifizierungsgebiete, da wo man starke Gentrifizierungsdynamik hat, da passiert das. Wie das passiert, da gibt es eine Vielzahl an Mechanismen. Also im staatlichen Schulsystem, und das ist ja immer noch in Berlin der größte Anteil der Schulen, ungefähr 90% der Schülerinnen und Schüler werden in staatlichen Schulen immer noch beschult, auch wenn der Privatschulsektor auf dem Vormarsch ist. Da ist es so, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, die Eltern manchmal wahrnehmen, illegal umzumelden, also an die Meldeadresse von Freundinnen und Freunden, von den Großeltern oder so zu wechseln. Das ist natürlich mit einem relativ hohen Risiko verbunden. Aber es gibt vor allem schon den offiziellen Weg der Umschulungsanträge. Die müssen aber ein großes und langes Set an Kriterien eigentlich erfüllen, die auch relativ hart formuliert sind.
Aber was sind das denn für Kriterien, die man da angeben kann?
Man kann natürlich viel sozusagen mit den Arbeitswegen argumentieren, mit dem, wie das pädagogisch irgendwie mit der Beschulung von anderen Familienmitgliedern oder Ähnlichem sich gut logistisch verbinden lässt. Ob das halt genehmigt wird, ist immer noch eine Auslegungssache dann der Verwaltung. Und wenn das halt sehr ausführlich und sehr stark und mit großem Nachdruck irgendwie da formuliert ist, die Soziologen würden jetzt sagen, mit einem angepassten Sprachhabitus, so wie die Verwaltung das dann irgendwie gerne sieht, dann wird das halt natürlich viel eher genehmigt, als wenn sich nicht der gleiche Aufwand dafür gemacht wird.
Was könnte man dem denn entgegensetzen?
Also aktuell sieht man ja, dass die Einzugsgebiete, so wie sie eigentlich existieren, nicht funktionieren. Also es wird einfach immer stärker umgangen und die sind sozusagen auf dem Papier eigentlich nur noch der Hauptmechanismus, wie zugewiesen wird. Man könnte dem natürlich aktiv steuern, weil die Statistiken, die sind ja da bei den Schulen, indem man in der Bildungsstatistik aktiv eingreift. Also jetzt mal ganz salopp gesagt, ich könnte Ihnen hier in 10 Minuten am Rechner einen Code schreiben, der Schülerinnen an Grundschulen so zuweist, dass die Schulwege minimal gehalten werden, aber auch sozusagen die soziale Durchmischung nach sozioökonomischen Kriterien maximal wäre und dann immer noch das vom Senat ausgerufene Mantra, kurze Wege, kurze Beine, also eigentlich sollen Grundschülerinnen sozusagen möglichst wohnortnah zur Schule gehen, dass das eingehalten wird. Aber das würde in der Konsequenz bedeuten, dass bestimmte Kinder halt natürlich von ihren Wunschschulen weggezogen werden und andere Familien, die sich vielleicht auch noch nie Gedanken über Schulwahl gemacht haben, dann vielleicht auch an eine privilegiertere Schule gesetzt werden. Also man war vor allem bei den Extremformen sehr privilegierte Schulen und sehr arme Schulen von der Zusammensetzung her eingreifen müsste. Und ich lehne mich jetzt mal wahrscheinlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn das ich voraussage, dass das sehr starken Widerstand bei bestimmten Elternklientels hervorrufen würde.
Wenn die privilegierten Eltern da so Sorge um ihre Kinder haben, ist die denn überhaupt berechtigt oder kann man nicht einfach sagen, es tut allen gut, wenn die Klasse sozial durchmischt ist?
Also ich würde die Frage versuchen, so zu beantworten. Es gibt mehrere Kriterien, weshalb sehr durchmischte Schulen eigentlich besser sind. Und der eine Part sind die Leistungsergebnisse, denn die sind für das Gesamtsystem, also aufs komplette Bildungssystem gerechnet, deutlich höher. Klar würde das Kind ganz individual gesehen auf der allerprivilegiertesten Schule der Welt immer am besten abschneiden, aber der Leistungsabfall ist so minimal und der Zugewinn für die anderen eigentlich so groß, dass es hier schon mal einen großen Vorteil gibt. Der zweite Punkt ist aber auch einfach, ich würde sagen, die Begegnung von Lebenswelten. Also auf einer, man lernt ja in der Schule auch noch viel, viel mehr als jetzt nur, wie die Leistungsergebnisse in Mathe und Deutsch am Ende sind oder wie gut der Abiturschnitt ist, sondern einfach auch noch andere Lebensmodelle, andere Hintergründe kennen. Und das kann nur an einer durchmischten Schule passieren. Und das fordert natürlich am Ende des Tages auch einfach die Toleranz und überhaupt erstmal dieses Wahrnehmen der Unterschiede.
Sie gehen in Ihrer Doktorarbeit auch auf die Privatschulen ein. Welche Rolle spielen die denn?
Ja, die spielen in Berlin im Vergleich jetzt zu anderen Ländern, ich sehe ein bisschen den größeren Blick auf andere Länder gerichtet, noch eine relativ geringe Rolle. Aber sie haben schon recht stark zugenommen. Also die Anzahl an Schülerinnen ist jetzt in den letzten so 10 bis 15 Jahren ungefähr von 6 auf 10,5% gestiegen. Also schon im kleinen Maße, aber ein relativ starker Anstieg. Und die Privatschulen folgen halt keinerlei Einzugsgebieten. Das heißt, das ist sowieso schon mal eine offizielle Form, wie man dem entkommen kann und sagen kann, also jetzt ohne riesig große Anträge zu stellen, könnte ich jetzt an eine Schule wechseln, die auch weiter entfernt von meinem Wohnort ist und die mir dann vielleicht von der Zusammensetzung gefällt. Und man muss halt sagen, in Berlin sind sie viel, viel privilegierter zusammengesetzt als die staatlichen Schulen. Deren Anteil an armen Schülerinnen liegt bei ungefähr 8,2% und bei den staatlichen ist das bei ungefähr 34%. Und wenn diese Schulform halt immer stärker zunimmt, ja, dann ist das erstmal keine positive Entwicklung im Gesamtschulsystem für jetzt, sag ich mal, die Gesamtleistung.
Sie haben Ihren Forschungsschwerpunkt jetzt auf Berlin gelegt. Kann man denn sagen, das ist ein Ergebnis, was man auf ganz Deutschland übertragen kann?
In Berlin greifen, glaube ich, viele Dynamiken, die durchaus in anderen Großstädten auch da sind, sehr stark, aber vielleicht noch ein bisschen extremer. Also wir haben hier sehr starke Gentrifizierungsmechanismen. Es gibt einen sehr verknappten Wohnungsmarkt, der es vor allem für junge Familien macht, extrem schwer macht, umzuziehen, weil die Wohnungsangebote immer weniger werden. Und das sind alles Fälle oder Mechanismen, die dazu führen, dass die Schulwahl zum Beispiel weniger als früher noch durch einen Wohnstandortwechsel vor der Einschulung des ersten Kindes ausgeübt wird, aber jetzt man häufig einfach auch da wohnen bleibt oder überhaupt irgendeine Wohnung nimmt, die man für einen halbwegs akzeptabel ist und die Schule dann aber in der Konsequenz oft umgangen wird. Aber die Grundtendenzen, die hier zu sehen sind, gibt es auch in vielen anderen Städten auf der Welt.
Kinder aus ärmeren und reicheren Familien in Berlin wohnen zwar immer häufiger im selben Stadtviertel, in dieselbe Schule gehen sie aber meist dann doch nicht. Wir haben es eben im Interview mit dem Sozialwissenschaftler Robert Fief gehört. Immer mehr Kinder in Berlin besuchen eine Privatschule. Ein Trend, der sich in ganz Deutschland abzeichnet. Laut Schulprofil sind natürlich alle Kinder willkommen. Doch eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung aus dem Jahr 2022 zeigt, arme Kinder findet man deutschlandweit auf Privatschulen nur selten. Gerade einmal 9% der Kinder dort kommen im Schnitt aus Familien, die Sozialleistungen beziehen. Auf staatlichen Schulen sind es mehr als doppelt so viele. Jennifer Stange hat 2 Privatschulen besucht und mal geschaut, wie divers die Schülerschaft dort eigentlich ist.
Die Begemann-Schule sieht aus wie ein typisches Gründerzeitwohnhaus im Frankfurter Westend. Ziemlich klein im Vergleich zu einer durchschnittlichen Schule in einer Großstadt. 12. Klässler auf dem Weg in die Mittagspause.
Den Vorteil, den wir jetzt haben, in dem Fall ist, dass wir Schulfächer haben, die uns mehr liegen und auch, dass wir eventuell etwas mehr Unterstützung bekommen. Wir haben Lehrer, die sich besser um uns kümmern können, als wenn die jetzt, ich sag mal, 90 bis 100 Schüler haben.
Die Begemann-Schule ist eine private Wirtschaftsschule. Sie kostet Geld und das mache einen Unterschied.
Ich würde jetzt mal behaupten, dass an dieser privaten Schule Diversität besonders aufs Einkommen bezogen jetzt nicht so stark ist. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass es die höhere Mittelschicht ist, die besonders stark an den privaten Schulen vertreten ist. Herkunftstechnisch gibt es schon eine Diversität hier an der Schule.
Außerdem, so zumindest die Wahrnehmung der Schüler, gehen mehr Jungen als Mädchen auf ihre Schule. Spezialisierung und Zugangsbeschränkungen, die ihre Erlebniswelt insgesamt nicht ärmer machen würden.
Das ist ja nur eine Oberstufe, das heißt, wir kommen alle von anderen Schulen. Wir haben dann auch schon meistens Freunde auf unserer alten Schule dann. Und die behalten wir dann meistens auch und dann verknüpfen wir unsere Freunde.
Wenige Meter weiter auf dem Bürgersteig wartet eine Mutter auf ihren Sohn. Das dritte und einzige Kind, das eine Privatschule besucht.
Man erkauft sich engagiertere Lehrer und damit irgendwie kommen die besseren Noten.
Ansichtssache. SchülerInnen und Eltern machen ganz unterschiedliche Erfahrungen an unterschiedlichen Schulen. Die Mutter aus Frankfurt meint auch, soziale Segregation sei nicht allein Sache der Privatschulen.
Sicherlich, wobei sich das an den öffentlichen Schulen auch so ein bisschen sortiert, grauenvollerweise. Ja? Da sind irgendwie, also auf dem humanistischen Gymnasium finden sich auch hauptsächlich irgendwie Sprösslinge von Bildungsbürgern.
Im Frankfurter Stadtteil Dornbusch steht eine ganz andere Privatschule, die Waldorfschule. Im ersten Stock an der Tür noch vor dem Büro der Schulleitung verweist ein fünfeckiger weißer Zettel auf die Sprechzeiten des Ermäßigungsausschusses. Der werde immer häufiger gebraucht, weil sich Eltern das Schulgeld nicht leisten können, sagt Schulleiterin Caroline Meyer auf der Heide.
Dann haben wir zum Glück auch noch Familien, die einfach freiwillig mehr bezahlen. Oder auch manchmal für Kinder mitbezahlen.
Die Einkommensunterschiede würden größer werden, so Meyer auf der Heide. Die Waldorfschule wirbt mit einem bestimmten pädagogischen Konzept, das heute mehr als früher unterschiedliche Familien ansprechen würde.
Weil wir in Frankfurt sind, gerade in den unteren Klassen, ich würde mal sagen, so bis zur Klasse 4 haben wir zunehmend Kinder auch anderer Herkunft oder auch mit anderen Religionen. Und die finden hier alle ihren Platz.
Auch diejenigen, die sich auf kein Geschlecht festlegen wollen, sagt Meyer auf der Heide. Gegen Rassismus, Nationalismus und Diskriminierung richtete sich der Verband der Waldorfschulen 2007 in einer öffentlichen Erklärung, nachdem man sich kritisch mit dem Vordenker Rudolf Steiner auseinandergesetzt hat. Einzelne Schulen geraten dennoch immer wieder in die Kritik. Genau wie christliche Privatschulen unter dem Dach des Verbands evangelischer Bekenntnisschulen. Hier ist die Teilnahme am Religionsunterricht in der Regel verbindlich. Die Aufnahmebekenntnis fremder SchülerInnen umstritten. Die Ausgestaltung des Unterrichts Ländersache. Diversität? Ein Interview lehnt der Verband ab. Schriftlich wird auf SchülerInnen mit Migrationshintergrund verwiesen. Aus der Ukraine habe man schnell und im großen Maßstab aufgenommen.
Der Digitalpakt endet diesen Monat und braucht jetzt dringend ein Update. Doch damit will es nicht so richtig klappen, weil Bund und Länder sich nicht einig darüber sind, wer wie viel zahlen soll und wohin die Mittel überhaupt fließen sollen. KMK-Präsidentin Christine Streichert-Kliwo bedauert das sehr.
Das heißt, diese fehlende Einigung oder auch die fehlende Perspektive, in welche Richtung es weitergehen soll, führt schlicht dazu, dass man auch die Partnerinnen und Partner in den Ländern, die ja auch eine wichtige Rolle spielen, nicht mitnehmen kann auf diesem Prozess. Und das sorgt für Unmut an ganz vielen Stellen.
Ja, und was bedeutet die aktuelle Hängepartie eigentlich für die Schulen? Und was erhoffen sich Bildungsforschende vom Digitalpakt 2? Darüber diskutieren wir morgen bei Campus und Karriere, gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Für heute war es das aber erst einmal mit Campus und Karriere. Mein Name ist Monika Kofall. Tschüss.